Hier sind die philosophischen Brocken für die Redaktion am Mikrofon Ulrike Kadi. Die heutige Übertragung fällt zusammen mit der alljährlichen Sendung zum Internationalen Frauentag. Heuer ist die Sendung dem Krokodil gewidmet. Das mag ungewöhnlich wirken, hat aber durchaus einen Zusammenhang mit dem vorgegebenen Thema. Was ist das Thema, das vorgegeben ist? Der Internationale Frauentag geht als Tradition auf die Arbeiterinnenbewegung im 19. Jahrhundert zurück. Die unzumutbaren Arbeitsbedingungen stellten für Frauen ein besonderes Problem dar, waren doch mit den schlechten Arbeitsbedingungen auch belastende Lebens- und vor allem Wohnformen verbunden. Formen, die Frauen in ihrer Funktion als Familienmütter vor größere Schwierigkeiten stellten als Männer. 1909 wurde der erste Frauentag von amerikanischen Sozialdemokratinnen durchgeführt. Am 19. März 1911 wurde der erste internationale Frauentag in Deutschland, Dänemark, den USA, der Schweiz und auch in Österreich gefeiert. Das Datum richtete sich nach einem Gedenktag an eine Revolution. Der 19. März war der Tag der Gefallenen in Berlin während der Revolution 1848. Der 8. März wurde erst 1921 als Datum festgelegt. Es gibt verschiedene Ereignisse, die sämtlich mit dem 8. März datiert und mit dem Internationalen Frauentag in Verbindung gebracht werden, nämlich Streiktage in Baumwollfabriken in New York, aber auch ein Streik von Textilarbeiterinnen in St. Petersburg. Auf jeden Fall ist der Tag in diesen ersten Jahren ganz dem Widerstand von Arbeiterinnen gewidmet. Er verbindet sich zunächst mit einem Votum gegen den imperialistischen Krieg, für Arbeitsschutzgesetze, für ein Wahl- und Stimmrecht für Frauen, für gleichen Lohn bei gleicher Arbeitsleistung, für einen 8-Stunden-Tag, für ausreichenden Mutter- und Kinderschutz und für festgelegte Mindestlöhne. Zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg forderten die Frauen das Recht auf Schwangerschaftsabbruch. Mit dem Zweiten Weltkrieg wurden derlei Forderungen mit Strafe bedroht. Nach dem Krieg wurden die Bemühungen für eine Verbesserung der Situation von Frauen in den Hintergrund gerückt. Erst in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde der Frauentag als Tag der Frauensolidarität neu ins Spiel gebracht, ja, man könnte beinahe sagen, neu erfunden. Jedenfalls ist der Gedanke der Solidarität einer, der sich bis heute gehalten hat. Frauen wollen solidarisch sein und fordern Solidarität, weil sie sich zu wenig unterstützt fühlen, vielleicht auch, weil sie einander wechselseitig zu wenig unterstützen können.
Ich möchte ein Harem haben, ich möchte ein Harem haben, mit viel praktischen Mannen, das wäre schön.
Les reines prochaines wünschen sich einen Harem. Wünschen ist ja noch erlaubt. Und für Wünsche ist die Psychoanalyse auch zuständig. Ja, Wünsche, so könnte man sagen, legitimieren eine psychoanalytische Reflexion zum Internationalen Frauentag. Psychoanalyse ist kein Instrument der Politik. Sie unterscheidet scharf zwischen innerer und äußerer Realität und sieht sich außerstande, die äußere Realität zu verändern. Psychoanalyse kann fragen, wie es dazu kommt, dass Frauen für ihre Rechte kämpfen müssen, warum Frauen zum Beispiel mehr kämpfen mussten um ihre Arbeitsrechte als Männer. Psychoanalyse kann versuchen, Gründe zu benennen, die zu bestimmten Konstellationen zwischen Männern und Frauen führen. Sie kann Bedeutungen untersuchen, Bedeutungen, die im Spiel sind am Internationalen Frauentag. Das Krokodil gehört zu diesen Bedeutungen. Von Krokodilen ist schnell mal die Rede, wenn es um Frauen geht. Jacques Lacan macht auf das Krokodilhafte der Frau aufmerksam. Wir werden dem nachgehen, aber die Sendung wird sich nicht nur mit dem Krokodil befassen, sondern mit einer damit zusammenhängenden Tendenz, einer Diskurstendenz gleichsam. Das Animalische wird wieder stärker im Diskurs. An verschiedenen Orten tauchen sie auf, die kleinen und die großen Bestien. Wir bringen Überlegungen von Cord Riechelmann zum Krokodil im Zoo, einige Anstöße von Gerard Weismann zur Wiedergeburt des Tierischen und die damit verbundenen menschlichen Wünsche. Sie werden außerdem einen Beitrag über Julia Kristevas Überlegungen zur Mutterschaft hören. Kristeva stellt die Leidenschaft der Mutter ins Zentrum, eine ebenso gefährliche wie lebensnotwendige Leidenschaft, die in unserer Kultur wegen ihrer Gefährlichkeit selten explizit genannt werden darf. Die Musik zur Sendung wird teilweise von Lorraine Prochain, den kommenden Königinnen, aber auch von Max Rabe und den Comedian Harmonists beigesteuert. Ach ja, und ein Ausschnitt aus einem Text von Roger Caillois, den werden Sie auch noch hören. Die Krokodile belagern uns. Sie durchsetzen unsere Kultur. Denken Sie an das Logo einer bekannten Textilfirma oder an die Invasion von Krokodilschuhen, die vor wenigen Jahren weltweit zu verzeichnen war. Die sogenannten Crocs, die mit dem kleinen Krokodil. Die zeichnen sich durch eine einzigartige Mischung von körperlicher Bequemlichkeit und sozialer Verträglichkeit aus. Sie passen sich in geradezu organischer Weise der Körperform an und sie sind so antimikrobiell verfasst, dass ein Befall mit Fußpilzen oder Bakterien hintangehalten werden kann. Die Füße werden also nicht stinken. Crocs erleichtern uns das Leben mit unseren Artgenossen. Krokodile, so die unausgesprochene Botschaft, wenn wir wollen, sind wie gute Geister, die unser Wohlbefinden dort gewährleisten, wo es leicht irritierbar ist, nämlich im Nah- und Fernbereich unseres Körpers. Street of Crocodiles, ein Trickfilm der Brüder Kay aus dem Jahr 1986, lässt assoziierte Krokodilsfantasien da schon plastischer werden. Da muss der Blick zuerst durch eine hölzerne Speiseröhre hindurch, bevor er auf die Karte jener Stadt fallen kann, in der sich die Krokodilsgasse als ein heller Fleck findet. Wir fühlen uns an weibliche Innenräume erinnert, erschreckende Bilder eines surrealen Traums tauchen auf, Krokodile als verknöcherte Schreckbilder in einem traumartigen Puppenuniversum. Das Krokodil, ein Bild, eine Projektion von etwas Erschreckendem. Jacques Lacan ist mehr für seine Überlegungen zum Vater, zur Funktion des Vaters, zum Namen des Vaters bekannt geworden, als für seine Beiträge zur Frage von Mutterschaft. Wobei dieser Eindruck täuscht und einer ersten, bis jetzt im deutschen Sprachraum oft noch immer vorherrschenden Rezeption von Lacans Arbeiten entspricht. Der Text, in dem sich Lacan dem Zusammenhang zwischen dem Krokodilischen und der Mutter widmet, liegt auch in Deutsch gar nicht vor. Lacan hält die Frage nach der Mutter, auch wenn sie sich nicht in derselben Weise stellt wie die nach dem Vater, der stets ungewiss bleibt, für durchaus wichtig. Wonach wird dabei genau gefragt? 1970 in seinem Seminar 17 mit dem Titel L'envers de la psychanalyse, die Rückseite der Psychoanalyse, meint Lacan, die Rolle der Mutter, sie besteht im Begehren der Mutter. Das ist die Hauptsache. Das Begehren der Mutter ist nicht etwas, was man einfach so indifferent verkraften kann. Das zieht immer einen Schaden nach sich. ein großes Krokodil, in dessen Mund sie sich befinden. Das ist die Mutter. Man weiß nicht, was in sie fahren kann, so dass sie plötzlich die Klappe schließt. Das ist es, das Begehren der Mutter. Erschreckend also, eine panikerregende Männerfantasie. Das Riesenmaul der Mutter könnte sich schließen, wie eine Vagina dentata. Wenn die Mutter will, dann wird es gefährlich. Bloß, was ist das, was die Mutter und mit ihr die Frau so gefährlich erscheinen lässt? Ist sie nur für Kinder gefährlich? Oder bedroht sie nur männliche Kinder? Oder auch Mädchen? Frauen? Riechelmann hat in sein Bestiarium »Der Zoo als Welt, die Welt als Zoo« einen Abschnitt über das Nilkrokodil eingefügt. Sehen wir uns das zuerst einmal an. Der Eintrag trägt den Titel »Nilkrokodil, Crocodilus nilaticus«. Den vorweihnachtlichen Besucherandrang im Aquarium scheinen die größeren Krokodile nicht zur Kenntnis zu nehmen, trotz der lautstarken Bemühungen des Publikums, sie aus ihrer Ruhe zu wecken. Selbst mit Geld sind sie nicht zu locken. Auf dem länglichen Schädel eines 4 Meter langen Exemplars ist eine 10-Cent-Münze direkt zwischen den Augen gelandet und bleibt da, ohne jede Reaktion des Tieres liegen, sehr zum Ärger des beleidigten Werfers. Als der weg ist, beruhigen sich die herumstehenden Kinder wieder. In der warmen Luft zwischen den Palmen werden die riesigen Tiere vor allen anderen bestaunt und der Idiot ist schnell vergessen. Viele Kinder mögen, aus welchen Gründen auch immer, Krokodile und fordern ihre erwachsenen Begleiter zu Erklärungen auf, die schnell mehr oder weniger Legende werden. Da die Tiere ja alle an Land liegen, sind die unterschiedlichen Muster der Horn-Schildhaut sehr gut zu erkennen. So lässt sich wenigstens der gesicherte Hinweis anbringen, dass die verschiedenen geografischen Formen des in Afrika weit verbreiteten Nilkrokodils besonders an den Ausformungen der Hornschildplatten unterschieden werden können. Wie alle 22 Krokodilarten leben auch Nilkrokodile amphibisch. In der Umgebung der großen afrikanischen Flüsse und Seen kommen sie ganzjährig vor. In seltenen Fällen siedeln sie auch in küstennahen Mangrovensümpfen. Nilkrokodile sind nicht unbedingt an Süßwasser gebunden und können längere Zeit im Meer schwimmen, wie die australischen Leistenkrokodile. Diese sollen sich bei ihren Ausflügen ins offene Meer gar mehrere tausend Kilometer von der Küste entfernen. Beide Arten sind wegen ihrer Größe die für Menschen gefährlichsten Fressfeinde. In einer Hotelbar in Kuta erzählten mir einmal eine ganze Nacht lang die Schüler einer Highschool-Class aus Jakarta Schreckgeschichten von Leistenkrokodilen vor den Küsten Indonesiens. Sie wussten auch, wie man die Tiere vertreibt. Man braucht dazu eine Art Tröte, die man beim Schnorcheln immer dabei haben sollte. Kommt ein Krokodil angeschwommen, hält man das Ding in Richtung des Viechs und trötet unter und über Wasser, was das Zeug hält. Die Tiere sollen dann sicher abdrehen und nach anderem Futter Ausschau halten. Gewöhnlich jagen Krokodile im Wasser und ernähren sich hauptsächlich von Fischen, die sie ganz verschlingen. Ihre Nahrungsgewohnheiten ändern sich allerdings mit der Größe. 4 bis 5 Meter lange Krokodile fangen nicht selten Zebras und Gnus. Dabei liegen oder treiben sie nur mit den Nasenöffnungen und Augen über der Oberfläche lautlos im Wasser. Wenn sie nah genug an der Beute sind, schießen sie überfallartig aus der Deckung, verbeißen sich in ihre Beute, ziehen sie unter Wasser und versuchen, sie zu ertränken. Sollte das Tier entkommen, verfolgen sie es manchmal mit unglaublicher Geschwindigkeit auch an Land. Schluckgerechte Stücke reißen sie aus großen Beutetieren, indem sie sich beißend schnell um die eigene Achse drehen. Wenn sie satt sind, verstauen sie die Reste am Ufer oder unter Wurzeln und fressen sie später. Solche Lager werden dann auch von anderen Tieren genutzt. Nilkrokodile sind in manchen Situationen gesellig. Wenn es kälter wird oder der Wasserstand sinkt, ruhen sie in selbstgegrabenen Wohnhöhlen, die bis zu 10 Meter lang sein können. Diese tunnelartigen Löcher graben sie gemeinsam, indem sie mit den Kiefern Erde aus Steilufern beißen. Da sie meist abends oder nachts jagen, nutzen sie den Tag zum Sonnenbaden am Land. Nicht selten sperren sie dabei lang andauernd das Maul auf. Dann droht keine Gefahr. So regulieren sie ihren Wärmehaushalt und pflegen ihre Zähne. Spornkiebitze und Krokodilwächter, die sonst Parasiten von der Außenhaut der Krokodile fischen, fliegen dann in den Mundraum und picken Nahrungsreste, Wasserschnecken und Blutegel aus den Zahnlücken. Die Vögel dienen auch als Warnsystem. Bei Gefahr laufen sie hektisch auf den Tieren hin und her und pfeifen schrill, worauf die Krokodile ins Wasser zurückrutschen. Und hier wird man auf einmal unsicher. Auf der Suche nach einer Beschreibung der Lebensgewohnheiten von Krokodilwächter Pluvinius aegypticus und Spornkiebitz Manellus spinosus finden sich im Handbuch unter der Rubrik Food and Feeding keine Hinweise auf eine Zahnputztätigkeit der Vögel bei Krokodilen. Auch in David Attenborough's The Life of Birds, in dem beide Formen erwähnt werden, steht nichts darüber. Nur in einer alten Auflage von Eibel Eibesfeld, Grundriss der vergleichenden Verhaltensforschung, wird das Putzverhalten der Krokodilwächter mit der Quelle Herodot erwähnt. Genau untersucht sei die Symbiose aber nicht, schreibt Eibel. Und da hat er recht. Es hat nämlich in den letzten 50 Jahren kein seriöser Beobachter einen Krokodilwächter oder Spornkiebitz beim Zähneputzen gesehen. Die Geschichte kam über Herodot zu Alfred Brehm und von da über die Krokodilmonographie von Ludwig Trutnau, erschienen 1994 als Band 593 in die Neue Brehm-Bücherei, in diesem Text. Der Mythos, sagt das Handbuch, ziehe sich zäh durch die Literatur, soll nun aber ruhen. Denn Krokodilwächter, die englisch Egyptian Plover heißen, sind wegen eines anderen Verhaltens auffällig geworden und gut untersucht. Sie müssen ihre Eier im afrikanischen Flachland vor Überhitzung schützen und stehen deshalb beim Brüten in der Mittagshitze auf, breiten die Flügel aus, beschatten damit die Eier und ermöglichen so, dass jeder sehnlich erwartete Lufthauch die Eier kühlen kann. Wenn das nicht reicht, bedecken sie ihre Eier mit Sand. Eine Methode, die sie bei Gefahr auch bei ihren kleinen Küken anwenden. Große Krokodile haben außer Menschen keine Feinde. Anders ist das bei der Brut und den Jungen. Wenn das Weibchen seine Nestgrube an Land ausgehoben und seine 80 Eier abgelegt hat, schließt es das Nest und bewacht es. Gegenüber den meisten Eierdieben ist es aber trotzdem machtlos. Die Ameisen der Gattung Crematogaster, die sich unterirdisch an das Gelege bohren, wird es nicht mal bemerken. Nur aus etwa 10% der Eier schlüpfen junge Krokodile, und von diesen wird nur ein sehr geringer Teil das Erwachsenenalter erreichen. Denn selbst auf der Mutter liegend sind sie vor Reihern, Marabus und schnellen Fischottern nicht sicher. Französische Psychoanalytikerin und Literaturwissenschaftlerin Julia Kristeva widmet sich in einem Vortrag aus dem Jahr 2005, der im Netz zugänglich ist, der mütterlichen Leidenschaftlichkeit. Das ist ein gefährliches Thema und Kristeva nähert sich entsprechend vorsichtig. Sie hebt zunächst dreierlei hervor. Erstens, die Geburtshilfe und die Lebenswissenschaften versuchen Macht über etwas zu gewinnen, was in sich rätselhaft und auch angsterregend ist, nämlich der Bereich von Schwangerschaft und Geburt und die damit verbundene mütterliche Macht. Mutterschaft hat etwas Bedrohliches. Sie muss so weit distanziert werden, dass sie als geschätzte Form gegenwärtig fast nur im religiösen Bereich überleben kann. Zweitens, die spezielle Schutzbedürftigkeit eines Kindes in seinen ersten Lebensjahren führt zu breiten Debatten. Wer denn diesen Schutz gewähren soll? Ist es der Staat oder die Mutter oder sind es die Eltern gemeinsam? Im Hintergrund dieser Diskussion stehen Fragen des Eigentums, der Enteignung, den Individuen in der gegenwärtigen Gesellschaft ausgeliefert sind. Drittens hat Kristeva im Rahmen ihrer Arbeit Kontakte mit Müttern geknüpft, die behinderte Kinder haben. Diese Mütter sieht sie als Kämpferinnen. Solange sie leben, hoffen sie für ihre Kinder. Diese Mütter kämpfen für einen Wert, der in der gegenwärtigen Gesellschaft äußerst hoch eingestuft wird, nämlich für das Leben. Und diese Mütter verkörpern mit ihrem Votum angesichts eines weitreichenden Verfalls von Werten eine Art zivilisatorischen Eckpfeiler. Im Kontext dieser drei Konfliktfelder sieht Kristeva vor allem eines, nämlich einen Mangel an Reflexion über mütterliche Leidenschaftlichkeit. Ein neuer Diskurs über das Mütterliche soll eröffnet werden.
After Freud and Wiedekind, psychoanalysis has largely been preoccupied with the paternal function, its need, its favors, its substitutes, and so on and so forth. Philosopher and psychoanalysts seem less inspired by the maternal function, perhaps because it is not a function but more precisely her passion. The term good enough mother, coined by Winnicott, who took this term and its teaching further than Freud, nevertheless runs the risk of playing down the passionate violence of maternal experience. I would suggest the hypothesis then that if modern culture and not the media overvalues pregnancy, it is to avoid questioning ourselves about this passion. So media overvalues pregnancy in order to avoid questioning about the passion. Pregnancy is overvalued as a biological experience and also as a social problem, but we avoid questioning ourselves about the passion. Maternal passion is perhaps the only passion that is not virtual and subject to spectacular manipulation, and which constitutes the prototype for the love relation. As we know, this relation alone represents the sacred in our modern world, with love, in which religions are defunct, over-invested, and indeterminate. I would also quote that due to the complexity of this passion, mothers even participate more or less unconsciously in obscuring it. They would rather benefit from this ideology of the womb as sacred and the marketing of the perfect child king, than weigh out the risks and benefits that the passion holds for them, for their children, the father, and society at large. Consequently, we will see that there is no other way to accompany the biophysiological, economic, and ideological ordeals of motherhood, to which I referred in my introduction, than to try to come to terms with these passions and beauty. Could we replace this denial of maternal passion seen in the media and in the biological and social treatment of motherhood by an informed exploration of the risks and benefits of this experience? Such is the question that motherhood raises today, as I see it being a mother, a psychoanalyst, as a writer. I shall try to convince you, therefore, that motherhood is not an instinct and that it cannot be reduced to a desire to have a child. Rather, it is a reconquest that lasts a lifetime and beyond. Let me distinguish first passion from emotion. Motherhood is a passion in the sense that the emotions, for instance, the emotions of attachment and aggression towards the fetus, baby, and child, turn into love, which means not only attachment, which is emotion, but idealization, planning for the child's future, dedication, with its hate for what is more or less produced. So emotion would be attachment and aggression towards the fetus, baby, and child, and passion will appear by love comes in idealization, planning for the child's future, dedication to what is good, and also the reverse side of it, hate for what is more or less. The mother is the crossroad of biology and meaning as early on as the pregnancy. Maternal passion, in this sense, debiologizes the link to the child without becoming completely detached from the biological experience. Yet already the emotions of attachment and aggression are on the way towards sublimation. We have emotion and sublimation that bring together and build the passion. All this begins with the pregnant woman's passion for herself, reflecting a kind of narcissism which is simultaneously reinforced and destabilized. This is what we can observe in the psychoanalysis of pregnant women. The pregnant woman is losing her identity, for in the wake of the lover father's intervention, she slips into harboring an unknown third person, a shapeless free object, this is the future baby. In other words, though dominated by narcissism, this initial maternal passion of the pregnant woman remains triangular. Nevertheless, the absent or inward looking gaze of the Madonna sweet child in the Italian Renaissance, such as those by Giovanni da Vinci, for instance, openly show that many of us know that the pregnant woman looks without seeing the father or the world. She is elsewhere. She is nowhere. She is in herself. I said, reinforced and shattered narcissist. This first stage of inwardly turned passion is followed by the mother's passion for a new subject, her child, provided that he stops being her devil and that she detaches herself from him so that he gains autonomy. This motion of expulsion, of detachment, is essential to the experience of mother's passion. This is a way of saying that from the outset, maternal passion is inhabited by the negative. Through this learning process of how to relate to the other, which is motherhood, the mother experiences both the strongest intensity of drives and inhibition of drives. I call this strongest intensity of drives something comparable to the projective identification phenomenon, by which the subject, mother but also the baby, slips into the other. Likewise, baby but also mother, to harm, possess, and control each other. So we have this on the one hand, very strong drives, projective identification with the other, but also the inhibition of the drive in terms of its aim, which allows the affect to turn into tenderness, caretaking, and benevolence. At the risk of shocking some of you, I'll say that without an optimal experience of this bi-phase maternal passion, I repeat it, bi-phase, because narcissistic withdrawal first, and then a bond with the object through projective identification sublimated as tenderness. So without this an optimal experience of this bi-phase maternal passion, the woman subject has a difficult time forming relations with the opposite sex, and more generally with others that are not governed by pure osmosis or pure indifference. When I say maternal passion, I use this term in structural sensitive experience, not only in the sense of biological maternity. It is not impossible, I mean, that through psychoanalysis, self-analysis, or sublimating work, a woman can also live her maternal passion without gestation and giving birth, through adoption, surrogate mothers, or other fertility techniques to come, or on another level through caretaking, teaching, long-term relationships, or in communal or community work. So I understand maternity not only as a biological process, but as a structural attitude towards the other, where the cruelty, the intensity of the drives on the one hand, and the sublimation and the tenderness occur. And you can find this in some experiences like nursing, daycare, teaching, long-term relationship, community, and so on. For most, however, in this stage of civilization, maternal passion generally concerns mothers and remains the prototype of the love relation.
Christeva meint also, die Schwangerschaft werde medial überbewertet, damit wir uns mit dem eigentlichen Problem der mütterlichen Leidenschaftlichkeit oder Leidenschaft, der Gewalt mütterlicher Leidenschaftlichkeit, nicht auseinandersetzen müssen. Lässt sich diese Erfahrung verdecken durch eine Art informierter Untersuchung von Risiken und Vorteilen des Unternehmens Mutterschaft, fragt Christeva. Für Christeva ist Mutterschaft kein Instinkt, sie ist nicht reduzierbar auf einen Wunsch nach einem Kind, sondern eine Wiedereroberung, wie sie es nennt, eine Wiedereroberung die ein Leben lang und länger dauert. Kristeva versteht Mutterschaft als strukturelles Gebilde. Das bedeutet, Mutterschaft lässt sich nicht auf eine biologische Form fixieren. Verhältnisse von Mutterschaft mit den beschriebenen Leidenschafts- und Triebkonstellationen kennzeichnen auch Lehrer-Schüler-Verhältnisse oder viele andere Formen von Beziehungen, wie sie etwa in Pflegeberufen bestehen. Die Zivilisation, in der wir leben, neigt allerdings dazu, die mütterliche Leidenschaft allein mit der biologischen Mutterschaft zu verbinden. Eine Leidenschaft ist etwas anderes als eine Emotion. Die mütterliche Leidenschaft entbiologisiert das Verhältnis zum Kind. Dieses Verhältnis ist abhängig vom Verhältnis, das die Mutter zu sich selbst hat, aber auch von ihrem Verhältnis zum Kindesvater. Eine Schwangerschaft ist für Kristeva eine von vornherein triangulierte Situation, auch wenn der Dritte unsichtbar bleibt. In Kunstwerken der italienischen Renaissance sieht sie dann noch etwas anderes, nämlich eine Art Unerreichbarkeit der Mutter in der Schwangerschaft. Kristeva kennzeichnet diese Unerreichbarkeit als eine besondere Spielart des Narzissmus. Das, was sich abzeichnet von Anfang an, ist eine Notwendigkeit, sich vom Kind auch zu trennen, eine Entbindung. Mütterliche Leidenschaft wird daher immer auch vom Negativen bewohnt. Die Mutter erlebt einerseits die stärkste Intensität von Trieben, aber auch eine starke Hemmung von Triebhaften. Das trägt bei zu Situationen großer Nähe, Formen der projektiven Identifizierung auf der einen Seite, ist aber auch distanzbildend, eine Hemmung, die sich in eine pflegerische Haltung dem Kind gegenüber sublimiert, auf der anderen Seite. Das Kind ist angewiesen auf diese verschiedenen Aspekte mütterlicher Leidenschaft. Ohne eine Erfahrung dieser Leidenschaft wird das Kind Schwierigkeiten haben in seinen späteren Liebesbeziehungen. Das also, so könnten wir sagen, macht das Gefährliche, das Krokodilhafte der Mutter aus. Ihre Unberechenbarkeit, die sich verknüpft mit einer Negativität, die jederzeit zuschlagen kann und auch zuschlagen muss. Simone de Beauvoir nannte Jean-Paul Sartre ihr sanftes Krokodil, wie das so ist mit den Signifikanten. Sie schwirren durcheinander und heften sich irgendwo anders wieder an. Das ist nicht nur in unseren Träumen so. Auch unser alltägliches Leben, unsere soziale Welt wird von den Bildern, mit denen wir unsere Ängste nennen, bevölkert. Das erinnert an magische Praktiken. Das mütterliche Krokodil wird zum Partner. Der Ort, an dem wir den anderen treffen, verwandelt sich in eine Bar zum Krokodil.
Das war die Frau von Putifar, die ungemein erfahren war in allen Liebessachen, so Sachen, so Sachen. Jedoch der Gatte, au contraire, der war schon alt und konnt nicht mehr. Tirili, tirila, tirili, tirila. Die schöne Frau bewachen, bewachen, bewachen. Die pfiff doch auf die Sittsamkeit und machte sich einen Schlitz ins Kleid und fuhr hinaus nach Thieben, um dort sich auszuleben. Denn Thieben war für Memphis das, was Lausanne für Genf ist. In der Bar zum Krokodil, am Nil, am Nil, am Nil. Der Kerzengott, Inkognito, der Josef und der Pharao. Dort tanzt man nur drei Viertel nackt, zu Jimmy und zwei Viertel Takt. Es traf mit der Geliebten sie, des Abends ganz Ägypten sie. Wunderbar zum Krokodil am schönen blauen Nil. Dem Gatten der Frau Potiphar, dem wurde bald die Chose klar. Er sprach zu König Ramses, zu Ramses, zu Ramses.
Ich weiß, was meine Gattin macht. Sie fährt nach Theben jede Nacht. Tirili, Tirila, Tirili, Tirila. Der Majestät Ramses, der Ramses, der Ramses.
Darauf sagt ihm der Pharao, oh, da machen wir es ebenso. Sie sehen, wie doof es hier ist, im Restaurant Osiris. Drum gehen als Philosophen wir auch nach Theben schufen.
Kinderbar zum Krokodil, am Nil, am Nil, am Nil. Verkehrten ganz inkognito, der Josef und der Pharao. Mit Ramses saß heut in der Bar der Gatte der Frau Potiphar und aß von einem Feigenblatt gehackte Mumie mit Spinat. In der Bar zum Krokodil am schönen blauen Nil.
Roger Caillois, dessen Arbeiten Jacques Lacan immer wieder beschäftigt haben, macht auf ein besonderes Krokodil in der Tierwelt aufmerksam. Auf ein Krokodil auf einem Insekt. Die in Suriname und Nordbrasilien vorkommende Leuchtzirpe wird von den Indianern für äußerst gefährlich gehalten. Sie glauben, dass sie sehr giftig ist und haben besonders in der Dämmerung große Angst vor ihr. In Europa gab es im 19. Jahrhundert, so schreibt Caillois, vor allem eine Kontroverse über das Leuchtvermögen des kleinen Tierchens. Es gehört zu den Fulgoriden und seine sackförmige, in sich leere Ausstülpung am Kopf trägt die klitzekleine Zeichnung eines Krokodilskopfes. Caillois schreibt von den schrecklichen Zähnen eines furchtbaren Gebisses und der großen Rundung eines schrecklichen Auges und fragt sich, aus welchem Grund ein kleines, fliegendes Tier sich mit einem 1,5 Zentimeter großen Krokodilskopf ausstaffieren könnte. In der Literatur finden sich dazu, so Caillois, einige Antworten. Zum Ersten könne man bestreiten, dass die Struktur auf dem kleinen Kopfhöcker überhaupt einem Krokodil ähnelt. Lediglich menschliche Einbildung hätte aus den auch weniger figural lesbaren Spuren ein Schreckgespenst werden lassen. Caillois lehnt diese Erklärung ab. Die einzelnen Elemente passten zusammen wie ein Puzzle. Ihre Krokodilhaftigkeit zu leugnen sei schlichtweg falsch. Die zweite Antwort zielte auf den mimetischen Charakter der Leuchtzirpe. Ihre Vorderflügel machen sie in einem gleichförmigen Grau in Grau, unsichtbar auf dem Stamm der Bäume, auf dem sie sich am liebsten aufhalten. Sie scheiden im Übrigen Wachsflocken aus, die sie im Moos und wo sie sich sonst noch in Unebenheiten bewegen, unerkennbar werden lassen. Gleichzeitig verfügen die Leuchtzirpen aber über zwei große augenartige Gebilde, sogenannte Ozellen, auf ihren Flügeln. Die dienen nicht dem Verstecken, sondern ganz im Gegenteil, dem Erschrecken. Die Wirkung dieser Ozellen würde verstärkt durch die kleinen Krokodilchen. Insbesondere würden Affen abgehalten, die Leuchtzirpe zu verspeisen, denn die Angst der Affen vor dem Krokodil ist groß, zumal Affen häufig zur Beute von Krokodilen werden. Caillois überzeugt diese zweite Antwort auch nicht. Es sei nicht nachgewiesen, dass Affen von den Fulgoriden erschreckt werden könnten. Caillois will stattdessen das Krokodil auf dem Sack der Leuchtzirpe unabhängig vom großen Reptilkrokodil begreifen. Die Natur verfüge nur über eine beschränkte Zahl von Urbildern und Archetypen. Zufällig findet sich auf dem Leuchtsack des Insekt das Bild des großen Tiers. Und das kleine Krokodil ist mehr als eine Laune der Natur. Für Caillois trägt die Leuchtzirpe eine Maske, eine feste zwar im Unterschied zum Menschen, aber eine, die einen ähnlichen Zweck wie menschliche Masken hat. Angst, so schreibt er, ist in der Natur ein zu weit verbreitetes Gefühl, als dass ich daran zweifeln könnte, in ihr die Ursache für das Vorhandensein so vieler angeblicher Verzierungen und Mimesen zu sehen. Das Krokodil ist also beides, können wir sagen. Angsterregend für Indianer, Psychoanalytiker und Kinder, gleichzeitig aber auch angstabwehrend für einen Forscher wie Keyua. Roger Caillois diagonale Wissenschaft hat bis heute keinen festen Platz im Kanon der anerkannten Wissenschaften. Das Animalische lässt sich dennoch nicht in die Biologie verbannen. Die Tiere tauchen auch in anderen Diskursen auf. Gérard Weismont fragt sich, was wir mit ihnen dort anfangen sollen. In Lacanian Inc. hat er 2009 einen Text mit dem Titel »The Animals That Treat Us Badly« publiziert. Weismont beginnt seine Überlegungen mit folgender Feststellung. »Ich bin kein Tier«, als wäre es selbstverständlich, dass man ihm solches unterstellt. Es sei keineswegs selten, so fährt er fort, dass Frauen einen Mann für ein Tier halten, für einen Hund, einen Fuchs. Für Schweine, Bären, Gockel, ja Pfauen. Ja, meint er, es gibt so etwas wie ein menschliches Bubenbestiarium. Die Griechen hatten es mit den Pflanzen, fassten Frauen als Vasen, die Männer dagegen als Fisolen, ganze Gemüsestücke oder Couch-Potatoes auf. Heute ist das anders. Frauen betrachten Männer gerne als Tiere und lachen dann über die große Bubenmenagerie. Jenseits des Blickes einer Frau fühlt Weismont sich jedenfalls weniger als Tier, und wenn er allein ist, kann er träumen, ein Tiger zu sein, was offensichtlich eine andere Erfahrung ist, als von einer Frau zu einem Gockel gemacht zu werden. Weismont erinnert sich, dass er in der Wüste in Ostafrika auf einer Safari plötzlich drei Löwen gegenübergestanden sei. Er erinnert sich an die Angst, die aufgestiegen ist, obwohl man tagelang auf der Suche nach den Löwen gewesen sei. Größer noch als die Angst sei aber die Enttäuschung gewesen, die ihn nachher befallen hätte, denn die Löwen hätten keinerlei Notiz genommen von der Gruppe. Menschen spielen für Tiere leider nicht die Rolle, die sie angenommen haben. Es gibt kein tierisches Verhältnis zum Menschen, nicht Angst vor, sondern Enttäuschung über die Tiere ist angesagt. Wir bewundern die Tiere für ihre sozialen Errungenschaften, denken wir nur an die Ordnung eines Ameisenhaufens oder an die Kommunität von Pinguinen. Tiere haben, was uns fehlt. Das erklärt auch die Inflation von Dokumentationen, zum Beispiel über Affen. Wir bewundern den moralischen Sinn der Affen. Affen sind empathisch. Sie sind in der Lage, soziales Verhalten zu erlernen. Sie bauen auf Reziprozität. Sie haben einen speziellen Sinn für Frieden. In Affengruppen mit einem höheren Level an Aggressivität unter den männlichen Vertretern der Spezies treten die Frauen als Friedensstifterinnen auf. Sie nehmen den männlichen Mitgliedern der Gruppe ihre Wurfgeschosse ab. Und die männlichen Affen akzeptieren das. Ganz im Unterschied zu menschlichen Männern. Ideologien, Vorstellungen, Glaubensgrundsätze verwirren die Menschen. Der Kompass fehlt. Nur die Natur irrt sich nicht. Die Affen zeigen es und führen uns zu der Überzeugung, dass das Heil einzig und allein in unserer Animalität liegt, im Körper, in den Genen, in den Neuronen. Die Biowissenschaften, so könnten wir sagen, sind Ausdruck unseres Neides auf die Tiere. Affen brauchen keine niedergeschriebenen Gesetze. Ja, sie können gar keine Gesetze niederschreiben, weil sie ja nicht schreiben, vor allem, aber nicht wirklich sprechen müssen. Menschen sind Tiere, die an der Sprache erkrankt sind. Und das ist nur schwer heilbar. Schweigen nützt nichts. Wir sind auf unseren Wunsch zurückgeworfen, nicht sprechen zu müssen. Dieser Wunsch drückt sich unter anderem in unserer Vorliebe für Tiersendungen aus, für sämtliche Sender, die uns eine Welt vorführen, die nicht durch Sprache gezähmt ist. Gleichzeitig versuchen wir, unseren ungleichen Brüdern und Schwestern die Sprache aufzudrängen. Unsere Hunde werden mit Anordnungen, Verboten, Regeln überhäuft. Meist werden sie ja dann auch neurotisch. Und Deleuze moniert zu Recht, dass diese Familialisierung der Tiere äußerst fragwürdig ist. Wir beobachten die Tiere. Wir haben unseren Blick maschinell erweitert durch die Erfindung der Kameras, des Fotos, der Filme. Aber was wollen wir eigentlich sehen? Weismann ist der Überzeugung, dass wir nur eines sehen wollen, nämlich wie Tiere kopulieren. Bei Menschen ist das Sexuelle so schwierig. Tiere kennen keine Perversionen. Tiere lieben und leben die sexuelle Harmonie, von der wir Menschen nur träumen. Für den Menschen ist seine Sexualität ein Rätsel. Wollten wir etwa nicht immer schon einmal ahistorischen Sex erleben? Die Tiere behandeln uns schlecht. Sie geben sich als die Belle indifférente, als die schöne Gleichgültige. Einerseits erregen sie uns auf diese Weise, andererseits sind wir verletzt durch ihr Verhalten. Wir verzehren uns in Sehnsucht nach den Tieren. In Wirklichkeit wollen wir nichts anderes, als dass sie sich nach uns sehnen. Wir wünschen uns nichts sehnlicher, als dass der Wahlgesang nicht einem Artgenossen, sondern uns gelten möge. Doch unsere Möglichkeit, uns den Tieren anzunähern, ist eingeschränkt und historisch belastet. Der Mensch ist das gefährlichste Tier auf Erden. Ein Eindringling, ein Räuber. So finden wir uns schuldbeladen wieder. Das ist unsere Form, uns der Natur anzunähern. Wenn uns die Tiere schon nicht lieben, sollen sie uns wenigstens fürchten. Aber das Tier ist unschuldig. Das Tier ist unbewusst. Es zu verteidigen heißt, sich seiner bewusst und damit sein Bewusstsein zu werden. Das animalische Denken sickert ein. Wie? Indem etwas Kriminelles für animalisch erklärt wird. Denn mit Animalität verbindet sich auch eine animalische Form der Bestrafung, wie zum Beispiel das Schlachten. Auch Wissenschaft versucht, die Nähe mit dem Animalischen herzustellen. Ein konkretistisch verstandener Darwinismus etwa, der eine ungebrochene Kontinuität zwischen dem Animalischen und dem Menschlichen behauptet, gehört in diese Bemühung und das ubiquitäre Verdikt der Gene. Die Jagd ist ein anderer Versuch. Der Traum von der Jagd, wie sie von Indianern praktiziert wurde, bei der Jäger sich mit dem Tier identifiziert hat, im amerikanischen Kino etwa. Es ist aber gar nicht möglich, sich in die Animalität hineinzuwünschen. Wenn, dann gelangt man auf andere Weise ins Animalische. Weismann erzählt von einem Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg, dem es gelungen ist, seine eigene Exekution durch einen tierischen Akt zu verhindern. In der Einöde, wohin der Mann mit drei anderen Todgeweihten gebracht wird, damit er dort unbemerkt erschossen werden kann, springt er einen an, der gerade dabei ist, seinen Gewehrlauf auf ihn als Opfer zu richten, und beißt ihn tot durch einen Biss ins Genick. Das 20. Jahrhundert, als das Jahrhundert, in dem die Tierrechte erfunden worden sind, hat vor allem eins gebracht: die Möglichkeit, den Tod zu zählen. Er hat den Massenmord erfunden und den Tod dabei wieder unzählbar gemacht. Tiere können vielleicht im 21. Jahrhundert vor dem Tod bewahrt werden, Menschen wohl kaum. Wissen Sie, was ein Krokodilschluss ist? Wir könnten den Schluss der heutigen Sendung als ein Schluss mit dem Krokodil, als einen Schluss mit der Mutter begehen. Aber wie Kristeva sagt, das kann kaum gelingen. Die Sache mit der Mutter hört nicht auf, uns zu beschäftigen. Und auch auf Krokodilschlüsse werden wir, wenn wir sie erkennen können, immer wieder stoßen. Für diejenigen unter den Zuhörerinnen, in deren Ausbildung in Logik der Krokodilschluss nicht vorgekommen ist, sei er zum Schluss kurz beschrieben. Ein Krokodilschluss ist ein Beispiel für ein Paradoxon, das anhand folgender Geschichte verständlich wird. Ein Krokodil hat einer Mutter ihr Kind weggenommen. Sie möchte es zurückhaben und tritt mit dem Krokodil in Verhandlung darüber. Das Krokodil sagt, ja, sie könne das Kind wiederhaben, wenn sie richtig erraten würde, was mit dem Kind in der Folge des Gesprächs geschehen werde. Wenn die Mutter nun antwortet, dass sie das Kind vom Krokodil zurückbekommen wird, so wird sie ihr Kind sicher verlieren. Denn das Krokodil hat ein Interesse, das Kind zu behalten. Und das Krokodil könnte es dann auch gemäß den vorher festgelegten Bedingungen behalten können. Denn indem das Kind der Mutter nicht zurückgegeben wird, hat die Mutter falsch geraten. Wenn die Mutter andererseits antwortet, das Krokodil werde das Kind behalten, entsteht eine paradoxe Situation, aus der es keinen Ausweg gibt. Behält das Krokodil nämlich dann das Kind, so wird das Krokodil wortbrüchig gegenüber der Mutter, denn es hatte ja zugesagt, der Mutter das Kind zurückzugeben, wenn sie richtig errät, was mit dem Kind geschieht. Wenn es aber der Mutter das Kind zurückgeben würde, bekäme diese das Kind, obwohl sie ja gesagt hätte, das Krokodil würde das Kind behalten. Die Mutter hätte in diesem Fall falsch geraten und würde entgegen den vorher festgelegten Bedingungen das Kind falscherweise bekommen. Krokodile und ihre Bedingungen können gefährlich sein, ja, unerfüllbar. Das müssen wir daraus wohl schließen. Das waren die philosophischen Brocken für den Internationalen Frauentag 2010. Für Redaktion und Technik verabschiedet sich Ulrike Kadi. Die heutige Sendung ist im Rahmen eines Projekts entstanden. Eines Projekts, das vom Wiener Wissenschafts- und Technologiefonds gefördert wird. Die Förderung ging an die Gruppe Stuzziker Denti, einer Forschungsgruppe für Psychoanalyse, zu der neben der Gestalterin der heutigen Sendung, Georg Gröller, Eva Lakies-Waniek, Judith Kürmeier, Mona Hahn, Robert Pfaller und Karl Stockreiter gehören.
Die Geschichte von Frau Bolivar. Ihren gemeinerfahren war,
das war die Frau des Potiphar, die ungemein erfahren war in allen Liebessachen.
So Sachen, so Sachen.
Der Gatte aber, au contraire, der war schon alt und konnte nicht mehr die kleine Frau bewachen,
bewachen, bewachen.
Da fiel sie auf die Sitzerkeit und kaufte sich ein Spitzenkleid und fuhr hinab nach Theben,
um dort sich auszuleben.
Denn Theben ist für Memphis, das was Rosan für Genf ist.
In der Bar zum Krokodil, am Nil, am Nil, am Nil, da kehrt er ganz inkognito, der Josef Buch, der Pharao. Dort tanzt man nur drei Viertel nackt, im Rumba und drei Viertel Takt. Es trifft mit der Geliebten sich, des Wagens ganz Ägypten sich, in der Bar zum Krokodil, am Nil, am Nil, am Nil, pom pom.
Dem Gatten der Frau Potiphar, dem wurde bald die Chose klar, er ging hinab zu Ramses,
zu Ramses, zu Ramses.
Ich weiß, was meine